Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room, while wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren?
Frau Sahle, ich freue mich sehr, dass ich heute ein Gespräch mit Ihnen führen darf über die europäische Freihafenbewegung in der frühen Neuzeit. Ich freue mich ganz besonders deshalb, weil Frau Dr. Esther Sahle hier am Institut, am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität, das Fach Globalgeschichte vertritt und dabei einen Schwerpunkt hat in der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte. Sie gehört dadurch zu den wenigen Wirtschaftshistorikerinnen der frühen Neuzeit, und dass es sich dabei um ein wichtiges Thema handelt und um eine wichtige Perspektive, die natürlich auch mit unserem Hauptthema des Protektionismus viel zu tun hat, das werden wir jetzt gleich ergründen. Esther, schön, dass du hier bist.
Danke, schön, dass ich hier sein kann.
Du interessierst dich, wie gesagt, für die frühneuzeitliche Wirtschaftsgeschichte aus globaler Perspektive. Ich würde gern zunächst mal von dir wissen, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist. Was interessiert dich an diesem Thema ganz besonders?
Also es ist bei mir tatsächlich biografisch bedingt. Als ich 4 Jahre alt war, ist meine Familie von Berlin nach Lesotho gezogen. Das ist ein kleines Land im südlichen Afrika, damals wie heute extrem arm. Und wenn man 4 ist, dann othert man noch nicht so viel. Ja, dann ist alles, was einem begegnet, ja neu sozusagen. Und man nimmt Sachen, die einem neu begegnen, mit genauso viel, weiß ich nicht, Selbstverständnis oder Überraschung auf, wie alle anderen Sachen davor und daneben auch. Und das heißt, ich bin von diesem frühen Alter an damit aufgewachsen, mit der Selbstverständlichkeit, dass unser Wohlstand eben nicht selbstverständlich ist. Dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die keinen Zugang zu elektrischem Strom haben, die nicht zum Arzt gehen können, wenn sie krank sind, die nicht in die Schule gehen können oder wenn dann zu schrottigen Schulen, die im Winter nicht heizen können und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen hatte ich sozusagen von Kindheit auf eine andere Perspektive als die meisten Leute in der BRD auf die Welt als Ganzes, auf die Position von uns, von der BRD, von Europa in einer globalen Perspektive. Und außerdem bin ich einfach jemand, der gerne immer weiter fragt und immer genau wissen will, woher alles kommt. Also warum, aber warum, aber warum. Und so habe ich dann nach dem Grundstudium, auch unter anderem hier am FMI, festgestellt, dass es im Ausland tatsächlich Studiengänge gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Nämlich die Ursachen des weltweiten Wohlstandsgefälles und der heutigen Ungleichheit aus historischer Perspektive zu untersuchen und danach zu fragen. Das war in England damals, in London, an der LSI. Da habe ich mich beworben, bin angenommen worden und habe dann dort später auch promoviert. Und es ist halt anscheinend so, dass tatsächlich die Wurzeln des weltweiten Wohlstandsgefälles vor allem in der frühen Neuzeit liegen. Und deswegen bin ich in diesem Forschungsgebiet und in dieser Epoche gelandet.
Das ist ja eine ziemlich überzeugende Erklärung. Du trägst die Globalgeschichte quasi schon in deinem Lebensweg mit und hast da dein Thema gefunden. Ist denn dieses Thema der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte ansonsten ein Thema, das in der Bundesrepublik oder in Kontinentaleuropa ein wichtiges Forschungsfeld ist? Und sind da auch viele Frauen aktiv in diesem Bereich?
Nee, also Wirtschaftsgeschichte generell ist ein sehr, sehr kleines Fach. In Deutschland ist es noch viel kleiner. Frühneuzeitliche Wirtschaftsgeschichte ist noch kleiner. Und ich glaube, Leute, die das aus einer globalen Perspektive machen, in der Bundesrepublik sind wir, glaube ich, zu dritt oder so. Wobei ich die Einzige bin, meines Wissens, die dazu auch Lehrveranstaltungen angeboten hat. Also man kann das hier bis heute nicht studieren. Und in der Wirtschaftsgeschichte wie in der Geschichte generell gibt es sehr wenig Frauen insgesamt. Ne? Das ist ein Männerfach nach wie vor.
Gut, ein kleines Forschungsfeld also, zudem ein Forschungsfeld, das hauptsächlich von Männern beackert wird. Dass es aber sich um ein wichtiges Forschungsfeld handelt und dass auch Frauen wichtige Beiträge dazu leisten, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten von dir auch noch hören. anhand des Themas der Freihäfen. Damit sind wir bei dem Thema Hafen, Seefahrt und Meer. Da ist für die frühe Neuzeit vielleicht ganz besonders wichtig der Transatlantikhandel, der frühneuzeitliche Atlantikhandel, an den Hamburg ja auch angebunden gewesen ist. Hamburg, um die Stadt wird es dann in unserem Gespräch auch noch stärker gehen. Wie sah dieser Atlantikhandel eigentlich aus? Was wurde gehandelt? Wer war daran beteiligt?
Der Atlantikhandel also bezieht eigentlich Überbegriff für allen Handel, der stattfindet im Atlantik, also zwischen den Anrainerkontinenten Nord-Südamerika, Afrika und Europa. Direkt beteiligt sind dann jeweils die, in Afrika und in Europa die Westküsten, die Länder im Westlichen und in den Amerikas eher die Ostküsten. Wer ist daran beteiligt? Der in allen Regionen Kaufleute, die den Handel betreiben, das auf allen Kontinenten, relativ local, wobei in den Amerikas das vor allem europäische Kolonisten sind. In Afrika ist es eine einheimische Kaufmannselite, in Europa eben auch Kaufleute aus verschiedenen europäischen Nationen. Kaufleute gibt es ja schon im Mittelalter, logischerweise. Kaufleute gibt es vorher schon und noch früher. Was die Schicht aber jetzt für uns besonders spannend macht in der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte, ist, dass die massiv anwächst. Das werden immer mehr Leute, deswegen auch, weil der Atlantikhandel so viele Möglichkeiten bietet. Und im Laufe der frühen Neuzeit übernimmt die Kaufmannschaft zunehmend politischen Einfluss. Das heißt, was wir da eigentlich beobachten, ist die Entwicklung des Kapitalismus. Weil die politische Macht von denen, die das Land besitzen, im Feudalismus, in die Hände derer gerät, die das Kapital kontrollieren, eben der Kaufleute, was wir dann eher in der Moderne haben. Genau, was wird gehandelt? Alle möglichen Güter. Das wichtigste, glaube ich, gut, weil das die meisten Dynamiken entwickelt, Institutionsentwicklung und Wirtschaftsentwicklung anschiebt, ist der Zuckerhandel, der in der Karibik, also in der Karibik wird Zucker angebaut, Karibik und Südamerika, vor allem in Brasilien noch, wo eben das Klima das zulässt. Und der Zucker wird angebaut von versklavten Afrikanern und Afrikanerinnen. Finanziert wird das Ganze mit europäischem Kapital und benutzt wird eben amerikanischer Boden, also amerikanische Ressourcen und Rohstoffe. Das alles kommt zusammen, das nennt man den Plantation-Komplex. Zucker ist damit das wichtigste Handelsgut eigentlich. Das wird dann von den Amerikas nach Europa verkauft. In Europa wiederum werden verschiedene Waren, da kann ich später nochmal vielleicht genauer drauf eingehen, nach Afrika exportiert, dort eingetauscht gegen versklavte ArbeiterInnen, die dann wiederum nach Amerika geschickt werden. Und so gibt es so, was man früher den Dreieckshandel nannte. Das ist ein bisschen außer Mode geraten, dieser Begriff, aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, weil es gibt halt doch ein Dreieck. Ne? Wobei eben sozusagen zwischen Europa und Afrika Direkthandel besteht, hin und zurück, zwischen den Amerikas und Afrika auch direkt und zwischen den Amerikas und Europa auch direkt. Es geht in alle Richtungen.
Vielen Dank. Du hast so eine Abgrenzung zum Mittelalter vorgenommen und erklärt, dass in dieser Zeit so was wie der Kapitalismus entsteht, dass die Kaufleute stärker die Wirtschaft insgesamt regulieren, ist vielleicht ein weiterer Unterschied zu den Jahrhunderten davor, dass der Protektionismus nun, also die Abgrenzung zwischen den Handelsräumen, in der Theorie und der Praxis eine stärkere Rolle auch einnehmen?
Also in der Theorie wahrscheinlich schon. Ne? Es wird generell mehr geschrieben, logischerweise, weil es mehr Leute gibt, die den Bildungsstand haben und so weiter. Es wird mehr publiziert, es gibt den Buchdruck und so weiter. Deswegen wird es sozusagen, Theorie breitet sich mehr aus. Mehr Leute beschäftigen sich in Sachen theoretisch. In der Praxis weiß ich es gar nicht genau, ehrlich gesagt, weil frühneuzeitliche Staaten sind immer noch vormoderne Staaten. Der Staat hat sehr begrenzte Möglichkeiten, tatsächlich das zu kontrollieren, was in seinem Gebiet passiert. Das heißt auch, frühneuzeitliche staatliche Regierungen geben da vielleicht Politiken, Devisen vor, beschließen, bei uns soll es jetzt protektionistischer oder weniger protektionistisch zugehen. Wie viel Effekt das tatsächlich hat in der Praxis, ist fragwürdig, weil es eben sehr begrenzte Möglichkeiten gibt, Sachen durchzusetzen, vor allem in den Kolonien in Übersee.
Man denkt, wenn man an die frühneuzeitliche Wirtschaft denkt, in der Regel nicht an das Wort Protektionismus, sondern an ein anderes, vielgebrauchtes Stichwort, das ist der Merkantilismus. Wie hängt nun dieser Merkantilismus, oder tut er das, mit Protektionismus zusammen? Und was hältst du überhaupt von diesem vielgebrauchten Begriff?
Ja, also das ist also mit der Frage sticht man quasi immer in ein Wespennest bei frühneuzeitlichen WirtschaftshistorikerInnen. Merkantilismus ist so ein Paradoxon. Sie kennen das wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören oder hier sind und den Begriff schon mal gehört haben, wird ständig verwendet, wird in Seminaren auch in der Lehre verwendet, wird in Schulen verwendet. Es sind schon ganz viele schlaue Bücher darüber geschrieben worden, aber gegeben hat es ihn eigentlich nie. Also der Merkantilismus, der Begriff scheint geprägt worden zu sein, erst im 19. Jahrhundert von Historikern. Und jetzt gendere ich mal ganz bewusst nicht, das waren alles Männer. Und die haben versucht zu verstehen, also in den Anfängen der Geschichtswissenschaft sozusagen zu verstehen, wie hat denn sozusagen die Wirtschaftspolitik funktioniert in der frühen Neuzeit? Was ist da vorher passiert? Und die haben versucht, das irgendwie zu greifen. Und Merkantilismus bedeutet ja eigentlich nur Handelstum. Also alles, was das signifiziert, ist, dass das Handel eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die haben eben versucht, das irgendwie zu fassen, da eine Theorie draus bilden zu können. Und ganz viel dabei ist, glaube ich, einfach über Othering passiert. Also man ist im 19. Jahrhundert, man glaubt an den ständigen Fortschritt der Menschheit und so weiter. Und wir sind besser als die, die vor uns waren, und wir entwickeln uns weiter. Und deswegen sind wir jetzt natürlich auch schlauer, als die Leute in der frühen Neuzeit waren. Das heißt, unsere Wirtschaftspolitik, die inzwischen vom Freihandelsdogma geprägt ist, muss besser sein als die, die davor war. Und deswegen umfasst man das Ganze als Merkantilismus und entwickelt so eine ganze Wissenschaft, die eigentlich die frühneuzeitliche Wirtschaftspolitik und das Verständnis der Menschen damals von wirtschaftlichen Prozessen extrem simplifiziert und vereinfacht und vereinheitlicht.
Aber in den theoretischen Schriften, die es zunehmend gibt seit dem 16. Jahrhundert, die dann mehr werden im 17. Jahrhundert, dann bis zu Adam Smith reichen, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wird da über Außenhandel, Beziehungen, die Einschränkung des Außenhandels oder eben die Förderung des Außenhandels nachgedacht?
Ja, also vor allem dann ab dem späteren 18. Jahrhundert. Also Smith eben zum Beispiel und Decker und so weiter, die den Begriff Merkantilismus auch nicht verwenden. Die reden dann fangen an, über Free Trade zu reden, das wird aber größtenteils ignoriert von den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Also richtig zum Tragen kommt das eigentlich erst im 19. Jahrhundert.
Also diese Theorien werden im 19. Jahrhundert erst so richtig ausformuliert oder mehr noch, werden im 19. Jahrhundert Theorien ausformuliert, die die Zeit davor charakterisieren wollen und dabei vielleicht die Wirklichkeit auch nicht eins zu eins unbedingt wiedergeben. Mich würde noch zwei andere Facetten dieses frühneuzeitlichen Handels interessieren, sehr gegensätzliche Punkte. Zum einen, dass die Handelsware Sklaven, die eine ganz wichtige Rolle in diesem Transatlantikhandel spielen, und zum anderen die Rolle der Religion. Wir befinden uns im konfessionellen Zeitalter im 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert werden Kriege geführt im Namen der Religion. Hat das auch irgendwas zu tun mit dem Handel über See?
Ja, auf jeden Fall. Frühneuzeitlicher Fernhandel findet, also vor allem im Nordatlantik, Spanien, Portugal ist nochmal ein bisschen eine kompliziertere andere Geschichte, das blende ich mal eben aus. Aber gerade was jetzt Großbritannien angeht, was jetzt so die wichtigste weltführende Handelsnation wird im 18. Jahrhundert, also im Laufe der Frühneuzeit aufsteigt, findet Handel vor allem auf der Basis von Netzwerken statt. Das heißt, ich habe Handelspartner, Businesspartner, die ich nicht unbedingt persönlich kenne, ja, aber mit denen ich per Brief in Kontakt stehe auf den verschiedenen Kontinenten und in den verschiedenen Ländern. Und von denen bestelle ich Waren und die bezahle ich dann über Wechsel. Und jetzt haben wir sozusagen, wenn der Handel so organisiert ist, immer das Problem, wie zwinge ich jetzt meinen Handelspartner oder meine Handelspartnerin tatsächlich, mich zu bezahlen, nachdem ich in die Waren geschickt habe? Warum hauen die nicht einfach ab? Um das zu verhindern, muss man eben Möglichkeit finden, die irgendwie zu monitoren, zu überwachen und dann Druck auf sie ausüben zu können, auch sozialen Druck. Und das funktioniert eben am besten, wenn man sowieso schon irgendwie miteinander was zu tun hat. Ja, wenn man viele gemeinsame Bekannte hat. Also das heißt, Verwandtschaftsnetzwerke können eine Rolle spielen. Die werden erst im 18. Jahrhundert wirklich wichtig. Vorher spielen eben andere Sachen, wie also aus dem gleichen kleinen Dorf in Schottland kommen zum Beispiel ursprünglich, bevor wir alle ausgewandert sind, eine Sache, und eine andere ist eben Religion. Tatsächlich. Und deswegen haben wir religiöse Minderheiten, die so stark überrepräsentiert sind im Fernhandel. Im britischen Atlantik sind das Quaker, über die ich viel gearbeitet habe. Im französischen Atlantik und darüber hinaus Hugenotten. Im Südatlantik ganz viel sephardische Juden zum Beispiel. Also es sind Leute, die sowieso miteinander verbunden sind aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit, die häufig sehr starke Vorgaben zu Heiratsendogamie haben, das heißt, du sollst nur innerhalb der Community heiraten, was Netzwerke weiter stärkt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man irgendwie gemeinsame Bekannte hat mit den Leuten, mit denen man Handel treiben möchte. Und die können einen sozusagen für mich kann dann so ein gemeinsamer Bekannter ein Auge haben auf meinen Handelspartner und notfalls auch Druck auf den ausüben vor Ort, auch wenn ich selber das nicht kann. Also in diesem Sinne spielt Religion eine Rolle, allerdings nicht inhaltlich in Terms von Glaubenssätzen oder sowas. Also eher organisatorisch.
Der erste Teil der Frage, noch ein Wort vielleicht zu den Sklaven, zum Sklavenhandel.
Ja, da kann ich ganz viele Worte zu sagen. Das ist ja auch irgendwie jetzt gerade ein Thema, das auch in Deutschland inzwischen angekommen ist. Welche Rolle spielen im Atlantikhandel? Also eine gigantische. Ja, weil sozusagen, ich habe gesagt, die zentrale Ware ist der Zucker. Zucker wird von versklavten AfrikanerInnen angebaut. Es werden viele andere Güter auch gehandelt, die hängen aber alle irgendwie mit versklavter Arbeit zusammen. Also alles mit der Ausbeutung von Afrikaner, Afrikanerinnen, beziehungsweise wirtschaftlich ausgedrückt der Abschöpfung des Mehrwertes ihrer Arbeit.
Welche Auswirkungen hat denn dieser Sklavenhandel auch für die europäischen Häfen? beispielsweise. Mhm. Wir werden ja über Hamburg noch näher sprechen. Könntest du uns sagen, ob das ein Handel ist, der eben auch für europäische, kontinentaleuropäische Häfen eine große Auswirkung hat?
Also von Deutschland aus werden ein paar Sklavenhandelsreisen organisiert, von den Hansestädten aus und von der Brandenburgischen Kompanie aus organisiert. Das ist relativ wenig. Wichtiger ist der Handel mit den Waren, die von Sklaven produziert werden. Was wir auch haben, ist also deutsche Kaufleute investieren ganz früh, also die in Bayern, die ganzen Kaufleute so ganz früh, Anfang der frühen Neuzeit, die investieren in Sklavereiunternehmen, also die zahlen Geld ein sozusagen und kriegen dann Rendite, die von Großbritannien oder Frankreich aus organisiert und gefahren werden. Wir haben ehemals versklavte Menschen, vielleicht auch noch versklavte Menschen und deren Nachfahren erscheinen zunehmend in den deutschen Hafenstädten in Hamburg im Laufe des 18. Jahrhunderts, auch in Bremen und darüber hinaus. Anscheinend, wir wissen dann, also es ist schwierig, die in den Quellen auszumachen, aber anscheinend zumindest im Ausmaß, dass es den Zeitgenossen nicht besonders aufgefallen ist. Also sozusagen ist auch die personelle Anbindung nicht nur über Kaufleute und Waren, sondern auch über betroffene Personen ist im Reich gegeben.
Dein eigenes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den europäischen Freihäfen in der frühen Neuzeit. Was ist denn ein Freihafen eigentlich und warum war Livorno in Italien, eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt jedem und jeder geläufig ist, der älteste dieser Freihäfen?
Also was ist ein Freihafen? Das ist so ein Begriff, der sich im Laufe der Jahrhunderte auch ganz stark verändert hat. Als Livorno zum Freihafen wird im späten 16. Jahrhundert, gibt es da noch keine Definition, auf die sich alle einig werden. Sondern die Definition entwickelt sich im Laufe der Zeit aus der Praxis. Es gibt dann im frühen 18. Jahrhundert, 1723 oder sowas, ein französisches Handelslexikon, das in Europa viel rezipiert wird und die definieren das irgendwie als ein Hafen, in dem alle Kaufleute irrespektive ihrer Herkunft, Religion oder sonstigen Zugehörigkeiten ohne große Hindernisse auf Augenhöhe Handel treiben können. Also es ist relativ lose. Was eigentlich, glaube ich, gemeint ist, ist, dass Zölle erlassen werden. Das heißt, ich kann als Kaufmann oder Kauffrau Waren in den Hafen reinbringen und muss dafür keine besonderen Abgaben bezahlen. Ich kann Waren aus dem Hafen rausführen und muss dafür auch keine Abgaben zahlen. Häufig kommt noch dazu, dass ich keine besonderen Steuern zum Beispiel auf Lagerung bezahlen muss, auf Lagerraum zur Lagerung meiner Waren. Und außerdem wichtig noch im Rahmen der frühen Neuzeit eben, dass Kaufleute sämtlicher, ich sage jetzt mal anachronistisch Nationalitäten, also unterschiedlicher Länder und so weiter, wo sie herkommen und Städte, alle dort Handel treiben können. Dieser Hafen ist offen und nicht nur für Untertanen des Landes, auf dessen Territorium sich der Hafen befindet.
Wie wichtig, wie bedeutsam waren denn diese Freihäfen für den Transatlantikhandel, den du uns vorher geschildert hast? Also Livorno beispielsweise liegt ja weit weg vom Atlantik.
Das ist ganz spannend, weil ich würde sagen, es ist eine Reaktion auf die Ausbreitung des Atlantikhandels. Also wenn wir uns sozusagen jetzt über die letzten 1000 Jahre die wirtschaftliche Entwicklung Europas angucken, dann wissen wir, dass bis ins Hochmittelalter der wirtschaftliche Schwerpunkt Europas im Süden liegt, am Mittelmeer. Das sieht man eben bis heute in den prächtigen oberitalienischen Städten. Ja? Da wird der meiste Wohlstand generiert, deswegen können solche Städte wie Venedig gebaut werden und die finanzieren sich aus dem Handel, ne? Die steigen durch den Handel auf. Auch Florenz zum Beispiel, die Hauptstadt der Toskana, zu der Livorno gehört zu dieser Zeit. Dann haben wir ab dem 16. Jahrhundert langsam findet ein Shift statt. Und zwar wandert der wirtschaftliche Schwerpunkt von Südeuropa an die Atlantikküste in den Nordwesten. Ja, und jetzt findet zunehmend Aktivität statt und Wachstum in diesen Regionen, die direkt an den Atlantik grenzen. Bisschen Portugal, vor allem England, Frankreich, die Niederlande. Und dieser Handel findet eben statt durch den Handel mit den Kolonien in Amerika, die inzwischen eben kolonisiert wurden und werden. Und ganz speziell mit der Karibik, wo der Zucker angebaut wird und so weiter. Da passiert also ganz viel. Und im Atlantikhandel finden wir tatsächlich auch die Wurzeln des heutigen Wirtschaftswachstums. Also da setzt sozusagen BIP-Wachstum zum ersten Mal ein in diesem Kontext nachhaltig. Jetzt haben wir natürlich einen Haufen Regionen in Europa, unter anderem die Toskana, die, wie du sagst, weit weg sind vom Atlantik. Aber die sehen natürlich, da passiert was. Die sehen, wir fallen zurück, hier ist nicht mehr so viel los, hier kommen nicht mehr ganz so viele Kaufleute hin, aber da hinten ist ganz viel. Da ist ein Big Business im Atlantik und wir wollen einen Teil davon haben. Das heißt, was die sich jetzt überlegen ist, wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Region, zum Beispiel dieses kleine verschlafene Fischerdorf Altona bei Hamburg, ja, oder eben auch Livorno, dass die Anschluss bekommen an diesen expandierenden Atlantikhandel, wo man wahnsinnig viel Geld verdienen kann offensichtlich. Ne? Wie können wir einen Teil von diesem Kuchen bekommen? Und die Reaktion, die Strategie, die sich einige Länder, Städte, Stadtstaaten ausdenken, ist eben Freihäfen einzuführen. Und vielleicht ist Livorno der erste Freihafen, das denn war, weil die Landesherren der Toskana zu der Zeit die Medici sind. Medici sind zu dieser Zeit Fürsten, also vererben sozusagen die Herrschaft mal weiter, sind aber ursprünglich eigentlich Banker. Das heißt, sie sind mit sozusagen so die ersten, gehören zu den ersten modernen Geschäftsleuten, wenn man modern sagen möchte. Ich rede hier mit einem Medievisten, muss aufpassen. Die ersten Geschäftsleute in Europa, und das heißt, es könnte sein, dass sie deswegen eben eine besonders vorausschauende Handelspolitik betrieben haben und deswegen Livorno eingerichtet haben. Und Livorno ist total erfolgreich, die Strategie geht total auf, sodass kurz danach diverse andere Hafenstädte in Italien, Südfrankreich inklusive Genua und Marseille genau das Gleiche machen sozusagen und die gleiche Politik einführen, die Zölle senken.
Die Freihäfen sind so eine Art Reaktion und es beginnt vielleicht nicht zufällig in Räumen, die weit weg sind vom Atlantik. Bei der Nordsee war das ein bisschen anders. Altona hast du jetzt gerade genannt. Kannst du uns noch etwas allgemeiner über den Nordseeraum erzählen? Wie sehr war der Nordseeraum verbunden oder kontinentaleuropäische Nordseeküste und ihre Küstenstädte verbunden mit diesem Transatlantikhandel?
Ja, ist eine gute Frage und auch eine coole Frage, weil es dazu in Deutschland gerade relativ viel Forschung gibt, also relativ viel innerhalb dieses winzigen Faches natürlich. Tatsächlich sehr viel enger, als man noch bis vor 10 Jahren dachte. Generell die Policy der Anrainerstaaten, der großen Kolonial- und Handelsmächte in Europa, das ist England, Frankreich, Spanien, Portugal, ist die, dass man nur mit ihren Kolonien in Amerika darf man nur von ihrem Territorium aus handeln. Ja, das heißt, wenn ich mit Jamaika oder mit Barbados Handel treiben will, dann muss ich dafür in Großbritannien, in England, based sein. Wenn ich mit Saint-Domingue, was heute Haiti ist, die wohlhabendste Zuckerkolonie der Welt zu dieser Zeit, Handel treiben möchte, muss ich in bestimmten Häfen in Frankreich sitzen. Das schließt natürlich jetzt zum Beispiel deutsche Kaufleute aus. Ja, also von Hamburg aus kann ich nicht nach Saint-Domingue fahren oder nach Jamaika oder auch nach New York oder sonst wohin. Also die Möglichkeit, was zuerst festgestellt wurde in diesem Kontext, sozusagen der kontinentaleuropäische Nordseeraum, das Reich, wie das darin vorkommt, ist die Forschung von Margit Schulte-Beerbühl und Klaus Weber vor allem, ist, dass sie festgestellt haben, dass deutsche Kaufleute aus Hamburg, Bremen und sonst wo quasi kleine, sie sagen auch Kolonien merkwürdigerweise, Kolonien bilden in den atlantischen Hafenstädten, in Frankreich, in England, in Spanien. Die siedeln sich da an und handeln von dort aus und die importieren dann zum Beispiel aus Saint-Domingue Zucker nach Bordeaux und von Bordeaux re-exportieren sie den nach Hamburg, weil das ist erlaubt. Von Hamburg aus wird der Zucker dann weiterverkauft in ganz zentralen Nord- und Osteuropa. Und da wird Hamburg eben ganz wichtiger Knotenpunkt. Das ist neben Amsterdam der wichtigste Umschlagshafen für Kolonialwaren in Europa. Dann gibt es noch mehr. Das ist sozusagen die eine Sache. Es geht auch in die andere Richtung. Was wird denn sozusagen im Gegenzug exportiert? Kolonialwaren werden importiert über Hamburg. Exportiert wird vor allem deutsches Leinen. Und Leinen und Leinendruck ist eine total wichtige Industrie im Reich in dieser Zeit. Und das wird exportiert nach Frankreich und Spanien, vor allem nach Frankreich, und dort reexportiert an die westafrikanische Küste. Und im 1700 ist das wichtigste Handelsgut an der westafrikanischen Küste, das für Gold und versklavte Menschen eingetauscht wird, ist Leinen aus dem Deutschen Reich. Das wichtigste Handelsgut an der westafrikanischen Küste. Es geht aber dann nochmal sozusagen in die andere Richtung. Und das ist das Arbeit von Jutta Wimmler, vor allem, die das gezeigt hat. In der Leinenindustrie, vor allem im Süden jetzt, was heute Bayern und Franken ist und so weiter, also wird Leinendruck betrieben. Das Lein ist nicht alles weiß, sondern das soll schön bunt sein und so weiter. Und dann haben sie am Ende so, was sie das Kostümfilm kennen, ja, so diese opulenten Kleider, die in bunten Farben sind und so weiter. Das wird alles gedruckt. Um das zu drucken, braucht man eine bestimmte Art von Gummi, Gum Arabic. Das ist ein Naturstoff sozusagen, den es gibt und den gibt es vor allem im Senegal.
Wie heißt der nochmal?
Auf Englisch heißt der Gum Arabic. Ich weiß gar nicht genau, wie der auf Deutsch heißt.
Arabischer Gummi?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so ein falscher Freund in der Übersetzung. Aber es ist ein Naturprodukt. Und das kommt in der westafrikanischen Küste, wird das angebaut und gewonnen und das wird exportiert ins Reich. Das heißt, dass zum Beispiel in Augsburg die Textildruckindustrie würde nicht funktionieren ohne dieses Produkt aus dem Senegal. Und das schon im 17. Jahrhundert. Also eine sehr enge Verknüpfung. Als allerletzten Punkt noch, weil der ist wirklich wichtig, würde ich dir noch anbringen, das sind sozusagen die jüngsten Ergebnisse, hat Arbeit von Ulrich Pfister gezeigt, dass Wirtschaftswachstum im Reich beginnt so um 1720, 25. Ja, danach haben wir Wirtschaftswachstum in Europa, also in Deutschland, das bis heute anhält, mehr oder weniger stark, aber das sind sozusagen die Ursprünge. Dann geht es überhaupt los und es beginnt im Nordseeraum um diese Zeit, nämlich die Region, die Anschluss haben an den Atlantik. Als Handel im Atlantik expandiert wegen dem Plantation-Komplex, hat das durch Handel direkte Auswirkungen auf den Nordwesten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Das heißt, wir profitieren eigentlich bis heute von der Arbeit der Sklavenafrikanerinnen in der Karibik. Ja, das ist die Wurzeln unseres Wohlstands heute. So hat alles angefangen. Es breitet sich nicht weiter aus als der Nordwesten, zunächst wegen Grenzen, Schutzzöllen und Leibeigenschaften, also klassischen vormodernen protektionistischen Maßnahmen, wenn man so möchte.
Auf die wollte ich auch noch mal kurz eingehen, bevor wir uns dann endgültig Hamburg zuwenden. Du hast davon gesprochen, dass die Länder festsetzen, dass nur Direkthandel zwischen ihren Kolonien und den Mutterländern stattfinden darf. Das erinnert mich ein bisschen an die Navigationsakte, die so ein bisschen was Ähnliches ja besagt. Andererseits hast du vorhin davon gesprochen, dass diese vormodernen Staaten ja eigentlich doch wenig Potenzial, administratives Potenzial haben, um protektionistische Maßnahmen durchzusetzen, aber dann doch ein bisschen zumindest.
Ja, nee, nicht wirklich. Also dass sozusagen diese Vorgaben gibt es, wie auch bei den Navigation Acts, die du angesprochen hast. Aber tatsächlich ist es so, dass ab Mitte des 18. Jahrhunderts viele der europäischen Kolonialmächte in den Kolonien Amerika und der Karibik Freihäfen einrichten, inklusive England, Spanien, Frankreich, Dänemark. Also es gibt so eine Welle, die dann stattfindet. Und das passiert unter anderem, weil sie merken, dass sie dem Schmuggel nicht Herr werden. Und Schmuggel ist quasi die Norm im Atlantik. Wir haben natürlich keine Zahlen dazu, weil es dazu irgendwie nicht so viele Quellen gibt in öffentlichen Einrichtungen und so weiter, aber können eigentlich vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht die Hälfte des Handels Schmuggel oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt. Also wie gesagt, das ist schwer zu sagen, aber es ist dermaßen prävalent, dass die Regierungen dann reagieren und sagen so, okay, wisst ihr was, ihr dürft hier alle Handel treiben, weil so können wir zumindest von den Sekundäreffekten profitieren.
Man verändert die Normen, weil man sieht, dass man sie ohnehin nicht durchsetzen kann.
Ja, genau.
Gut. Aha, okay. Jetzt sind wir endgültig beim schönen Hamburg angekommen, denn Hamburg geht in gewisser Hinsicht einen Sonderweg. Hamburg wird zum Freihafen, glaube ich, oder nicht. Aber bitte, ich lasse dich das erörtern und beantworten. Erzähl uns doch ein bisschen etwas über die Geschichte des Hamburger Hafens.
Interessant an Hamburg ist, dass es nach, mein Gott, ich drehe mich jetzt hier so ganz rabiat aus, nach Ende des Mittelalters sozusagen die meisten Hansestädte ja ein bisschen so in der Versenkung verschwinden und nicht mehr wichtig sind, vor allem berühmterweise Lübeck. Lübeck schafft nämlich den Anschluss an den Atlantik nicht, im Gegensatz zu Hamburg und in einem geringeren Ausmaß Bremen. Deswegen ist Hamburg auch im 18. Jahrhundert noch aufgrund von politischer Neutralität und kluger Policy und so weiter, unter anderem einer klugen Einwanderungspolitik, schafft es den Anschluss an den Atlantikhandel und an dieses wachsende Zentrum von wirtschaftlicher Aktivität in dieser Region, in dieser Zeit. Im 18. Jahrhundert ist dauernd Krieg. In Europa ist wieso immer Krieg eigentlich? Ja, das ist eine Art europäisches Eigenständigkeitsmerkmal. Wir haben uns schon immer gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, im Gegensatz zu vielen anderen Ecken auf der Welt. Aus verschiedenen Gründen, auf die ich auch nachher nochmal eingehen kann, aber jetzt mal kurz hier fast forward. Im 18. Jahrhundert ist besonders viel Seekrieg. Das liegt am Aufstieg von England, unter anderem England und Holland bekämpfen sich mehr oder weniger ununterbrochen im 18. Jahrhundert. Ein Problem mit Seekrieg ist, dass eine der Maßnahmen, die europäische Seemächte anwenden, um ihren Gegnern wirtschaftlich zu schaden, ist, dass sie im großen, wirklich im ganz großen Stil deren Schiffe kapern. Seeräuberei mit Lizenz sozusagen findet statt. Das ist so ein großes Ausmaß, dass allein England im Laufe der frühen Neuzeit etwa von den Quellen überleben 35.000 Schiffe mindestens gekapert hat. Größtenteils von Niederländern. Also es ist riesig. Es ist sogar so groß, dass man in Hamburg im 18. Jahrhundert, wenn man Seeversicherungen abschließt für seine Handelsschiffe, sobald du dich dem Ärmelkanal näherst, wird es teuer. Also ich finde eigentlich, man müsste mal ausrechnen irgendwie oder estimaten, was eigentlich der negative Impact von England auf die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent war in der frühen Neuzeit. Deswegen. Aber das findet statt. Das ist natürlich nicht gut für Handel. Jetzt haben wir hier viele Länder, unter anderem halt Stadtstaat Hamburg, die vom Handel leben und darauf angewiesen sind. Die Niederlande auch ganz stark mit dem großen Hafen Amsterdam und so weiter. Es ist dauernd Krieg. Jetzt denken sie, okay, das ist scheiße für den Handel, damit haben wir ein Problem, dann gehen unsere Einnahmen zurück, wir kriegen Wirtschaftskrisen. Was können wir dagegen machen? Eine Maßnahme ist, wir richten Freihäfen ein oder wir senken zumindest die Zölle auf bestimmte Güter, um den Handel anzutreiben. Und das macht in Anfang der 1750er Jahre unter anderem die Niederlande in Amsterdam. Und das wird jetzt ein Problem für alle anderen Häfen im Nordseeraum. Weil Amsterdam ist sowieso der größte Hafen und jetzt stellen sie fest, ziehen die einfach noch mehr Waren. Alles, was man jetzt vorher sozusagen auch noch über Hamburg und Bremen und so weiter importiert und exportiert hat, geht zunehmend nach Amsterdam, weil es einfach billiger ist, logischerweise, ne? Marktmechanismus. Verschiedene andere Häfen im Nordseeraum, deutschen Nordseeraum, ziehen deswegen nach. Die kommen in Zugzwang. Ja? In Amsterdam ist billiger, uns laufen die Kaufleute weg. Okay, das heißt, Bremen senkt Zölle auf die gleichen oder auf ähnliche Güter wie Amsterdam. Emden wird komplett zum Freihafen, wird völlig zollfrei. Hamburg ist schon längst ein Freihafen, schon seit dem späten 17. Jahrhundert. Und Hamburg will eigentlich auch. Und in Hamburg, die Kaufmannschaft bringt das immer wieder vor. Und zwar schon seit Hamburg als Altona, die Nebenstadt, als Freihafen gegründet wurde im späten 17. Jahrhundert. Da merken sie schon so Shit. Ja. Wir müssen ja auch was machen. Denn in den 1720er Jahren nochmal, sie können sich nicht durchsetzen. Jetzt sind alle anderen auch Freihäfen. Jetzt wagt die Kaufmannschaft nochmal einen Vorstoß und sagt, ja, hier, wir müssen. Ja, der Handel verschwindet, wir gehen pleite, unsere Stadt geht unter. Wir müssen unbedingt Freihafen werden. Und sie können sich nicht durchsetzen. Als einziger großer Hafen in der Region, das passiert nicht. Und wir wissen tatsächlich überhaupt nicht, warum, wir haben keine Ahnung. Hamburg ist besonders interessant, also zusammen mit Bremen auch noch, da es eine der wenigen Städte ist, wo die Kaufmannschaft an der Macht ist. Es ist jetzt keine, dadurch, dass es eine freie Reichsstadt ist, sozusagen ist es wie eine Republik, das ist kein dynastisches System, da oben sitzt nicht irgendein Prinz, der sowieso macht, was er will, ja, und so weiter. Das sind nicht alles Theorien, sondern Politik wird gemacht von Leuten, die in der Praxis Handel treiben, die ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, die die ganze Erfahrung haben, häufig auch im Ausland und so weiter und so fort. Und das macht es eben zu einem besonders spannenden Fall, denke ich.
Also Leute, von denen man eigentlich glauben müsste, die wollen den Freihandel. Die waren... Ja. Aber also, offenbar hatten die auch Interessen, die doch anders gelagert waren. Du kannst gleich nochmal dazu Stellung nehmen, aber mich würde noch eine allgemeinere Frage interessieren. Mich erinnert dieses Zolldumping, also ein Hafen senkt die Zölle und die anderen müssen nachziehen in diesem immer globalisierteren Wettbewerb, an das, was mit der Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte passiert ist. Alle müssen die Steuern nach unten setzen, die Einkommenssteuer und die Unternehmenssteuer, weil sie Angst haben, dass... Das bei den anderen sind die Steuern niedriger und wenn meine Steuern hoch sind, dann gehen die Unternehmen dorthin. Wo führt dieser Weg hin? Also ist das ein ähnlicher Teufelskreis?
Ja, ist dasselbe hier? Grün, ja.
Und wenn das so ist, warum kann Hamburg dann dennoch eine erfolgreiche Hafenstadt bleiben, obwohl sie offenbar nicht denselben Weg geht?
Ja, das ist die Frage, ne? Wir wissen es ja nicht, das Projekt fängt ja gerade erst an.
Was sind denn deine, gibt es Vermutungen?
In der Hinsicht? Nee, keine Ahnung.
Okay.
Muss also, die DFG großzügig sein, damit wir das rausfinden können.
Da Ergebnis offen rein und gucken, was da rauskommt. Also eine stolze Hafenstadt, die den Zollwettbewerb nach unten nicht mitmacht und dennoch erfolgreich bleibt.
Also tatsächlich im 19. Jahrhundert werden sie dann auch Freihafen, aber eben wirklich 100 Jahre später.
Okay, im 19. Jahrhundert. Also das 19. Jahrhundert ist ja auch deshalb interessant, weil die Staaten, die Nationalstaaten immer stärker werden. Und ich frage mich, was hat das für Auswirkungen auf die Freihäfen? Verlieren die da an Souveränität? Verlieren die Kaufleute in den Hafenstädten an Gestaltungsmöglichkeiten? Oder welche Prozesse vollziehen sich da?
Also ich glaube eigentlich nicht, dass sie an Gestaltungsmöglichkeiten allgemein verlieren. Ich meine, Hamburg ist ein anderer Fall, weil das halt ins Reich eingegliedert wird. Ja, und so weiter. Aber so allgemein ausgedrückt ist schwierig. Ich glaube eher dadurch, dass es, Demokratisierung ist natürlich der falsche Begriff, ne? Aber das, also der Prozess, dass das Bürgertum, zu dem die Kaufleute gehören, Einfluss haben, politischen Einfluss, der nimmt hier eher noch weiter zu in dieser Zeit.
Manches hat sich ja nicht geändert. Hamburg oder die großen Häfen Europas stehen in einem Wettbewerb. Das waren sie im Mittelalter. Wir haben jetzt die besonderen Herausforderungen der frühen Neuzeit kennengelernt. Im 21. Jahrhundert ist es ja nicht anders. Hamburg kämpft um den Erhalt des eigenen Status. Die Probleme haben sich ein bisschen verschoben. Inzwischen muss man vor allem die Elbe ausbuddeln, dass die großen Schiffe da reinkommen. Gibt es dennoch so gewisse Kontinuitäten durch die Zeiten hindurch? Jetzt zum Beispiel auch die Handelsregularien betreffend. Protektionismus ist ja ein Phänomen, das wir heute auch kennen. Hat das Auswirkungen auf den Hamburger Hafen heute?
Ja, also zunächst zu den Kontinuitäten ist auch das Ausbuddeln von Flüssen ist auch kein neues Problem. Ne? Bremen hat das im 19. also schon im 18. Jahrhundert eigentlich, es geht los, im 19. Jahrhundert wird deswegen die Bremer Hafen gegründet, weil man sozusagen die Weser nicht mehr weit genug hochfahren kann, bis Bremen mit den großen Schiffen. Ja, was die Kontinuitäten angeht, nee, wir haben eigentlich eher so ein, es ist nicht linear, wie eigentlich nichts in der Geschichte linear ist. Ne? Wir haben sozusagen diese Vorstellung in der frühen Neuzeit, dass wir, also Handel ist irgendwie restricted und Arbeit ist vor allem restricted. Arbeit ist nie frei. Wir haben Sklaverei angesprochen, auch alle anderen Formen von Arbeit sind nicht frei. Ne? Arbeitsmärkte entwickeln sich ja erst so ab dem Hochmittelalter und breiten sich so langsam aus. Arbeit ist nicht frei, Handel ist nicht frei. Dann haben wir, wie wir vorhin gesagt hatten, so vor allem ab späten 18. Jahrhundert mit Smith und Decker, diese Vorstellung von mehr Freiheit wäre irgendwie effektiver und würde zu mehr Wohlstand führen. Und im 19. Jahrhundert wird das dann übernommen und wird das massenwirksam sozusagen, wird von den modernen europäischen Staaten übernommen zur Legitimation ihrer Außenpolitik. Und klar, also vor allem England fährt mit der sogenannten Gunboat Diplomacy, öffnet unter Gewalt und Androhung von Gewalt Häfen in anderen Teilen der Welt, also für eine Art informeller Kolonialismus, sozusagen, also vor allem Japan, in China, in der westafrikanischen Küste und so weiter, sozusagen werden Freihäfen erzwungen, wird freier Handel erzwungen. Interessant in diesem Zusammenhang auch, dass sich gerade im Fall von Afrika, also europäischer Politik in Afrika, das wieder verbindet. Ne? Wir haben sozusagen vorher noch, also noch im 18. Jahrhundert, haben wir Handel idealerweise zumindest nach Staatsräson mit ganz vielen Restriktionen und Arbeit. Wir setzen ganz stark in den Kolonien auf versklavte Arbeit. Und dann kommen sie so ein bisschen auf die Idee, ein paar Freihäfen einzurichten, sagen, freier Handel ist vielleicht ganz gut. Im 19. Jahrhundert, im Fall von Afrika, dann haben wir diese Sache, dass wir Häfen öffnen, also erzwingen, mit Waffengewalt sozusagen Herrscher zwingen, die lokale Häfen zu öffnen, europäischem Handel. Und das geht einher mit abolitionistischem Gedankengut. Ne? Also die Bemühungen zur Abschaffung der Sklaverei, ursprünglich in den europäischen, amerikanischen Gebieten vor allem, dann wird das nach Afrika reingetragen von Europäern und Amerikanern. Und das verknüpfen sich sozusagen zur Legitimation des zunehmenden Einflusses Europas und des Westens auf Afrika ab dem späten 19. Jahrhundert. Die beiden Ideologien des Freihandels zusammen mit der Abolition der freien Arbeit. Ja, also das passt sozusagen dann zusammen. Freie Arbeit ist besser als versklavte Arbeit, auch wenn wir 100 Jahre vorher damit überhaupt kein Problem hatten, als es um die eigenen Kolonien ging natürlich. Und gleichzeitig freier Handel eben jenseits Stadthandel, der irgendwie gesteuert, gelenkt oder kontrolliert wird. Dann hatten wir jetzt sozusagen ja die Freihandelsdogma relativ lange, was immer sehr stark war. Allerdings natürlich immer sehr selektiv auf bestimmte Sektoren ausgerichtet. Und inzwischen ist sie ja stark am Abnehmen, dass sogar so große, einflussreiche Organisationen, die vor 10 Jahren noch total auf Free Trade gepocht haben, wie die Weltbank oder der IMF, inzwischen davon abkommen.
Also Freihandel hat auch nicht immer nur ein freundliches Gesicht zum einen. Und wie es genau weitergeht mit dem Spannungsverhältnis zwischen Freihandel und Protektionismus, wissen wir auch nicht so genau. Jedenfalls, liebe Esther, vielen Dank für diese gemeinsame Reise durch den Atlantik bis hin zum Freihafen Hamburg. Ich habe viel gelernt und danke dir sehr dafür.
Sehr gerne.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.